Er war nicht mehr Edgar Byrne. Er war eine gepeinigte Seele, die größere Qualen litt, als je eines armen Sünders Leib auf der Folter oder im Block sie ausgestanden haben mochte. Die Tiefe seines Elends lässt sich daran ermessen, dass dieser junge Mann, der mindestens so tapfer wie der Durchschnitt der Menschheit war, ernstlich daran dachte, eine Pistole zu ergreifen und sich eine Kugel durch den Kopf zu schießen. Aber eine tödliche, kalte Mattigkeit breitete sich über seine Glieder aus. Es war, als wenn sein Fleisch nasser Gips gewesen wäre, der langsam um seine Rippen erstarrte. Plötzlich dachte er, nun würden wohl die beiden Hexen hereinkommen mit Krücke und Stock, grässlich, grotesk, ungeheuerlich, im Bunde mit dem Teufel, um ihn an der Stirn zu zeichnen, mit jenem winzigen Todesmal. Und er würde unfähig sein, sich zu wehren. Tom hatte auf etwas eingeschlagen, aber er war nicht Tom. Seine Gliedmaßen waren schon gestorben. Er saß reglos da, starb seinen Tod ein über das andere Mal, und das Einzige, das sich an ihm noch rührte, waren seine Augen, die sich in ihren Höhlen drehten und drehten, aber und abermals über Wände, Fußboden, Decke wanderten, bis sie plötzlich reglos wurden und steinern, ihm beinahe aus dem Kopf sprangen, während sie auf das Bett geheftet blieben. Er hatte gesehen, wie die schweren Gardinen sich bewegt und geschüttelt hatten, wie wenn sich der hinter ihnen verborgene Leichnam herumgedreht und aufgesetzt hätte. Byrne, der gedacht hatte, die Welt halte keine weiteren Schrecken mehr für ihn bereit, fühlte, wie sich ihm die Haare sträubten. Er packte die Armlehnen des Sessels, das Kinn fiel ihm herab und der Schweiß stand ihm auf der Stirn, während seine trockene Zunge plötzlich am Gaumen festgeklebt war. Abermals bewegten sich die Vorhänge, öffneten sich aber nicht. »Nicht das, Tom!« Byrne versuchte zu schreien, doch er vernahm bloß ein leises Stöhnen, so wie es ein unruhig Schlafender ausstößt. Er meinte, den Verstand zu verlieren, denn nun schien es ihm, als hätte sich die Decke über dem Bett bewegt, hätte sich geneigt und wieder in die Waagerechte gehoben. Und abermals schwankten die geschlossenen Gardinen sanft, als wollten sie sich öffnen. Byrne schloss die Augen, um nicht der schrecklichen Erscheinung ansichtig zu werden, wie der Leichnam des Seemannes von einem bösen Geist bewegt heraustrat. In dem tiefen Schweigen des Zimmers durchlebte er einen Augenblick fürchterlicher Todesangst. Dann öffnete er die Augen wieder, und er sah sogleich, dass die Gardinen noch immer geschlossen waren, die Decke aber über dem Bett sich einen Zoll breit gehoben hatte. Mit dem letzten Funken Verstand, der ihm geblieben war, begriff er, dass es der riesige Baldachin über dem Bett war, der herabsank, während die an ihm befestigten Gardinen sanft sich bauschten und langsam zu Boden fielen. Sein hängender Unterkiefer schnappte zu, und halb aufgerichtet in seinem Stuhl beobachtete er den lautlosen Fall des ungeheuren Betthimmels. Er glitt in kurzen, ruckhaften Bewegungen herab, bis er sich auf halber Höhe befand oder ein wenig darunter. Dann fiel er ganz herab, und sein schildkrötenartiges Gewölbe kam mit seiner breiten Rahmenleiste genau auf den Rand des Bettgestelles zu liegen. Ein leises Knacken des Holzes war zu hören, und dann breitete sich wieder die bedrückende Stille aus, wie sie vorher im Zimmer geherrscht hatte. Byrne stand auf, schnappte nach Luft und stieß einen Schrei der Wut und Verzweiflung aus. Der erste Laut, dessen war er gewiss, der ihm in dieser Schreckensnacht über die Lippen gekommen war. Das also war der Tod, dem er entronnen. Das war das teuflische Mordwerk, vor dem ihn vielleicht die Seele des armen Tom aus dem Jenseits zu warnen versucht hatte. denn auf diese Weise war Tom gestorben. Byrne war überzeugt, die Stimme des Seemannes gehört zu haben, die leise und deutlich die vertrauten Worte gesprochen hatte. »Mr. Byrne, sehen Sie sich vor, Sir«, und noch andere Worte, die er nicht verstanden hatte. Aber die Entfernung, die die Lebenden von den Toten trennt, ist so groß. Der arme Tom hatte es versucht. Byrne lief zu dem Bett, bemühte sich, den fürchterlichen Deckel, der die Leiche erstickte, hochzuheben, fortzuschieben. Er widerstand seiner Anstrengung, schwer wie Blei, unbeweglich wie ein Grabstein. Wütende Rachgier ließ ihn innehalten. Sein Kopf schwindelte von chaotischen Gedanken an Vergeltung. Er lief im Zimmer umher, als könnte er weder seine Waffen finden noch den Ausgang, und währenddessen stammelte er schreckliche Drohungen. Wilde Schläge an die Tür des Wirtshauses brachten ihn wieder zur Besinnung. Er sprang ans Fenster, stieß die Läden zurück und blickte hinaus. In dem schwachen Licht der ersten Morgendämmerung sah er unter sich einen Haufen Männer. Ha! Er wollte diesem Mordgesindel schon entgegentreten, das sich da zweifellos zusammengerottet hatte, um ihn umzubringen. Nach seinem Ringen mit namenlosen Schreckgespenstern war er begierig auf einen offenen Kampf mit bewaffneten Feinden. Aber er musste wohl seinen Verstand noch nicht wiedergefunden haben, denn er vergaß seine Waffen, als er mit wildem Schrei hinausstürmte, die Tür aufriegelte, auf die von draußen ununterbrochen Schläge prasselten, sie aufriss und mit bloßen Hemden den Mann, den er vor sich sah, an der Gurgel packte. Byrnes nebelhafte Absicht war es gewesen, durchzubrechen, den Bergpfad hinaufzueilen und unverzüglich mit Gonzales Leuten zurückzukommen, um exemplarische Rache zu nehmen. Er kämpfte wütend, bis ein Baum, ein Haus, ein Berg krachend auf seinen Kopf herabzustürzen schien. Und dann wusste er nichts mehr. Hier beschreibt Mr. Byrne ausführlich, wie er seinen verletzten Schädel mit großer Sachkunde verbunden fand, als er wieder zu sich kam, berichtet uns des Weiteren, dass er eine Menge Blut verloren hatte, und schreibt die Bewahrung seines Verstandes diesem Blutverlust zu. Auch die wiederholten Entschuldigungen des Gonzales werden Wort für Wort wiedergegeben. Denn es war Gonzales gewesen, der, des Wartens auf Nachrichten von den Engländern müde, auf seinem Weg zur Küste mit seiner halben Mannschaft an dem Wirtshaus vorübergekommen war. Seine Exzellenz, erklärte er, stürzten mit so wildem Ungestüm aus der Tür, und da sie uns überdies nicht als Freund bekannt waren, nahmen wir an, und so weiter und so weiter. Nach dem Verbleib der beiden Hexen befragt, deutete er nur schweigend mit dem Finger auf den Boden und gab dann gelassenen Tones einer moralischen Betrachtung Ausdruck. »Die Gier nach Gold ist erbarmungslos bei den sehr Alten, Senor«, sagte er. »Zweifellos werden Sie in früheren Zeiten so manchen einsamen Reisenden im Bett des Erzbischofs haben schlafen lassen.« »Da war auch noch eine Zigeunerin«, sagte Byrne schwach von der improvisierten Bahre herab, auf der er von einem Trupp Guerilleros zur Küste getragen wurde. »Die war es, die jene teuflische Maschine hochdrehte und sie in dieser Nacht auch wieder herabließ«, war die Antwort. »Aber warum nur, warum?« rief Byrne. »Warum sollte sie meinen Tod wünschen?« »Zweifellos wegen der Knöpfe am Uniformrock, Eurer Exzellenz«, sagte höflich der gedankenvoll schwermütige Gonzales. »Wir fanden jene des toten Matrosen verborgen auf ihrem Leib. Aber Eure Exzellenz dürfen versichert sein, dass alles Angemessene auch in diesem Fall geschehen ist.« Byrne stellte keine Fragen mehr. Ein weiterer Tod wurde von Gonzales als der Sache angemessen erachtet. Der einäugige Bernardino wurde gegen die Wand seiner Weinhandlung gestellt und erhielt die Ladung von 6 Escopetas in die Brust. Als die Schüsse krachten, wurde die notdürftige Totenbahre mit Toms Leichnam gerade vorübergetragen. Eine Rotte banditenähnlicher spanischer Freiheitskämpfer brachte ihn zur Küste hinab, wo zwei Boote des Schiffes warteten, um die irdischen Reste seines besten Matrosen im Empfang zu nehmen. Mr. Byrne trat sehr bleich und schwach in das Boot, das den Leichnam seines ergebenen Freundes trug. Denn es war bestimmt worden, dass Tom Corbin weit draußen im Golf von Biscaya ruhen sollte. Der Offizier ergriff das Steuer, und als er den Kopf wandte, um einen letzten Blick zurück zur Küste zu werfen, sah er dort auf dem grauen Bergabhang etwas sich bewegen. Er erkannte einen kleinen Mann mit gelbem Hut auf einem Maultier. Jenem Maultier, ohne welches das Schicksal Tom Corbins für immer ein Geheimnis geblieben wäre.